Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Ein Holzhaus in Tartu, Estland, voll junger Menschen, die noch einen Moment verharren wollen, bevor sie erwachsen werden. Nur kurz noch Dichter, Maler, Musiker sein wollen, bevor es hinausgeht in ein beschleunigtes Land. Das Haus der Träumer. Ein Text von Diana Larz. Es liest Geolino-Redakteurin Katharina Beckmann.
Da ist Urwe, die aus Lateinhausaufgaben Papierflieger bastelt. Maja, die Weihnachten bei ihren Eltern schwänzt. Tanell, der um Gottes Willen nie berühmt werden möchte. Mia, die Angst um ihre Blumen hat. Kelly, die fragt, warum stehlen wir Cognac-Gläser, wenn wir doch Toilettenpapier brauchen? Johann, der seine Durchschnittlichkeit nicht akzeptieren will. Rina, die Gott weiß, wo unterwegs ist, vielleicht verschollen. Sander, der zum Geburtstag verwelkte Osterglocken bekommt und eine Karte, der Tod ist nahe. Christian, der es wieder nicht zur Uni schafft. Kätlin, die nur zufällig den Rauch in der Küche entdeckt hat. Mick Maid, der jemanden sucht, der ihm die Haare schneidet. Rauno, der Gedichte rezitiert, bis seine Zigarette verglüht ist. Marie-Lise, die sagt, oh, wie Rauno umarmen kann, so mit ganzer Seele. Mirike, die zwei verschieden große Handschuhe strickt. Sarah, die im Badezimmer angetrocknete Lasagne von der Auflaufform schrubbt. Und Els, die nicht Kumbaya, my Lord singen möchte. Ach ja, und Kater Kyuxo, ein pessimistisches Tier. Auch Kyuxo wohnt in der Leo-Tolstoi-Straße Nummer 3. In diesem Haus, das zu Hause ist von 16 Menschen, die nicht vorhaben, erwachsen zu werden, noch ein kleines Weilchen nicht. Weißt du, fragt Peter Pan im Kinderbuch seine Freundin Wendy, warum Schwalben ihre Nester unter dem Dachgiebel der Häuser bauen? Weil sie Geschichten hören wollen. Machen wir es also wie die Schwalben, lassen uns nieder und hören zu. Am besten vor dem Ofen im linken Flur des unteren Stockwerks, weil in diesem Moment im Inneren des Ofens die Hitze donnert und sich davor ein Sofa ganz breit macht. Es ist Abend geworden im estnischen Tartu. Tolstoi Nummer 3, dessen Holz tagsüber die Farbe einer Sommerwiese hat, döst im Schein der Straßenlampen. Es ist ein Haus so krumm und vernarbt und verwunschen, dass Passanten gar nicht anders können, als von draußen durch die Fenster zu spähen. Sie ahnen mehr, als sie es wissen, dass dieses Haus jeden, der es betritt, umarmt. Man kann sich in seine Klänge hineinkuscheln, in Töpfe klappern, lachen und Gitarrenakkorde. Drinnen sitzt Rauno Kiwi, der junge Mann mit der alten Erzählstimme. Er sagt, was die Gegenwart in diesem Haus für uns bedeutet, werden wir alle erst erkennen, wenn wir längst ausgezogen sind. Bevor Rauno Kiwi, 22 Jahre jung, kurzer Bart und die runden Schultern eines Stubenhockers spricht, verstreichen manchmal viele Sekunden. Das sind keine unangenehmen Sekunden. Es macht Freude zu beobachten, wie er die Worte in Gedanken komponiert und schließlich zu einer Melodie zusammenfügt. Die Liebe ist sehr nah. Du musst nicht großartig sein wollen. Du musst noch nicht einmal wissen, wie es ist, großartig zu sein. Alles andere um dich herum ist ohnehin großartig. Diese Zeilen stammen aus einem von Raunos Gedichten. Er schreibt sie auf dem Balkon seines Apartments. Dort sitzt er oft, mit einer Frisur, die keine sein will, die Hosenbeine in die Socken gestopft, neben dem Einwegglas mit den verschimmelten Gurken seiner Großmutter, und denkt darüber nach, warum es diese Lücke zwischen den schwarzen Tasten eines Klaviers gibt. Es gehört zu den Gaben von Tolstoi Nummer 3, dass es solch belanglos schöne Momente schafft wie den, mit Rauno Kiwi den fahlen Frühjahrsmond zu beobachten und ihn ein Lied von Andy Warhols Muse Nico singen zu hören. An diesen Tagen kommt es mir so vor, als wenn ich ständig überlegen würde, wie all diese Veränderungen passieren konnten. Und ich frage mich, ob es noch einen anderen Weg geben wird. Häufig denkt Rauno Kiwi nach, was es wohl kostet, sich einfach eine Auszeit zu gönnen, ausgerechnet in einem Land, das so schnell den Fortschritt probt, dass die Menschen kaum hinterherkommen. Anders als sein Bewohner Rauno Kiwi befindet sich das Land Estland im Überholmodus. Nach 5 Jahrzehnten Sowjetherrschaft verfügte Anfang der 1990er Jahre knapp die Hälfte der Esten über einen Telefonanschluss. 20 Jahre später hat jeder Bürger das Recht auf einen kostenlosen Internetzugang. Die Menschen wählen ihr Parlament online. Statt aufholen, lieber gleich überholen. Wie ist das zu schaffen? Mut gehört dazu, auch Disziplin, Verzicht. Die Studenten merken das. Mit 21 den Bachelor, mit 23 den Master in der Tasche, zwischendurch vielleicht ein Semester ins Ausland. Solche Lebensläufe taugen als Vorbild, aber sie schrecken auch manchen ab. Muss sich denn wirklich jeder so rasant entwickeln wie sein Land? Wer in Tolstoi Nummer 3 wohnt, ist meist jünger als 25, hat mehr Freisemester als Seminarscheine und erinnert sich ziemlich gut an die Party im Jahr zuvor, als ein DJ Urwe Millers Zimmer in eine Diskothek verwandelte. Als nachts Polizisten kamen, rief Urwe: "Endlich, die Stripper!" Das war einer dieser Momente, wie sie sie in der Tolstoi-Villa sammeln und im Gedächtnis bewahren, so eifrig, wie ein Kind Fußballbilder in sein Sammelalbum klebt. Noch in dieser Nacht backen ein paar Tolstoi-Bewohner in einer Küche, die so klein ist, dass diejenigen, die keinen Löffel in der Hand haben, auf dem Boden hocken und sich an die Schränke schmiegen. Es wird eine Napoleon-Torte für den 22. Geburtstag ihres Mitbewohners Sander Reinus. Als Sander um 7 Uhr morgens von seiner Nachtschicht an der Rezeption eines Hotels nach Hause kommt, mit schmalem Schlips und Loch im Socken, die Torte sieht, die Blumen und all die glücklichen, müden Gesichter, genauso glücklich und müde wie seines, ist er so überrascht und so dankbar, dass er ganz still wird. Er versucht, sich aus der Küche zu stehlen, doch Rauno Kiwi läuft hinterher und umfängt ihn von hinten fest mit beiden Armen. Für Sekunden hängt der kleine Rauno am großen Sander. Und einem fällt Marie-Lise Nummerts Ausruf vom Abend zuvor wieder ein: "Oh, wie Rauno umarmen kann, so mit ganzer Seele." Rauno Kiwi ist jetzt oft ein wenig wehmütig. Im Herbst soll er zum Wehrdienst eingezogen werden. Wenn er weg ist, möchte er ein Buch über Tolstoi Nummer 3 schreiben. Diese Gesellschaft lehrt den Menschen, Individualist zu sein. Das Haus zeigt uns, wie schön es ist, etwas gemeinsam zu machen, sagt er. Tolstoi Nummer 3 muss man sich vorstellen wie die Mischung aus Astrid Lindgren Bullaby und einem Lied der Beach Boys, warm und froh. Wie alt genau die Tolstoi-Villa ist, kann noch nicht einmal die estnische Denkmalbehörde sagen, die ihre Plakette an die Holzwand genagelt hat. Irgendwann zwischen 1907 und 1914 entstand dieses Haus im Stadtteil Karlova, einer Gegend, die bekannt ist für ihre Holzarchitektur und den Kaminrauch, der im Winter durch die Straßen weht. Fest steht, dass in Tolstoi Nummer 3 schon immer junge Künstler wohnten. Anfang des 20. Jahrhunderts waren es Studenten der berühmten Tartuer Kunstschule Pallas, die in demselben Viertel lag. Der estnische Schriftsteller Mait Mezanuk wohnte in dem Haus. Und an der Kaminwand im oberen Stockwerk schimmert wie eh und je ein sonnengelber Entwurf des Bühnenbildners Woldemar Haas. Schon seit diesen Zeiten hängt dem Haus ein gewisser Ruf an. Man erzählt sich in Estland, in Tolstoi Nummer 3 lebe eine Hippie-Kommune, die nackt ums Feuer tanze und Katzen opfere. Das allerdings kann schon allein deshalb nicht stimmen, weil alle Bewohner Katze Kjukso viel zu sehr respektieren. Etwas in die Jahre gekommen ist die Tolstoi-Villa inzwischen. In Apartment 4 gibt es keinen Heißwasseranschluss und im vergangenen Winter purzelten Backsteinbrocken den Kamin in Apartment Nummer 2 herab, sodass es wochenlang drinnen genauso kalt war wie draußen. Ansonsten ist alles beim Alten. Die Bewohner leben in 4 Apartments mit je 4 Zimmern, 2 Apartments im Erdgeschoss, 2 im ersten Stock. Jedes hat eine Küche, ein Bad und eine Veranda oder einen Balkon. Einige Studenten haben mal versucht, die Türen des Hauses zu zählen, gaben aber auf. Es sind viele, und da alle Türen ständig offen stehen, verirren sich Neuankömmlinge garantiert. Die Bewohner studieren Fotografie, Theologie, Textildesign, Philosophie oder Semiotik. Die meisten verdienen etwas Geld in den Bars, Hotels und Gaststätten von Tartu. Jeder bezahlt 115 Euro Miete im Monat und im Winter noch einmal 100 Euro für Feuerholz. Die Besitzerin wohnt in Tallinn. Manchmal schaut sie vorbei und notiert auf Zettelchen, was im Kompost liegt oder ob ihr die neue Tapete in Apartment 1 gefällt. Ansonsten herrscht Funkstille. Klar, es gibt Unterschiede zwischen den Bewohnern der Apartments. Die einen putzen ihre Küche jedes Wochenende, bei den anderen herrscht Geschirrmangel, weil sich die dreckigen Teller neben den Betten stapeln. Aber einen Putzplan gibt es nirgendwo, nur einen Hausverantwortlichen für das Aushängen der estnischen Flagge am Nationalfeiertag. Das ist Merike Neudorf aus Apartment Nummer 1, aber das mit der Flagge vergisst sie meistens. An einem Frühlingsabend, der noch viel zu kühl ist, um schon Frühling zu sein, steht Johann Heumerind 1,5 Stunden auf dem Dach des Hauses und macht Panoramabilder von Tartu für einen Zweck, den er sich vielleicht noch ausdenken wird. Später in dieser Nacht steigt er in die Tünni-Sauna, einen großen Holzbottich im Hinterhof der Villa. 4 Tolstoi-Männer sitzen im warmen Wasser, Pudelmützen auf den Köpfen, die glühenden Enden ihrer Zigaretten hüpfen rot durch die Nacht. Dampfschwaden ziehen an den Gesichtern vorbei. Es entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob man gleichzeitig baden und grillen kann. Christian Moru sagt, das wäre ein Ding, wenn jetzt eine überdimensionierte, aufblasbare Puppe über uns fliegen würde, ein UFO. Johann Heumerind planscht mit der flachen Hand auf das Wasser und sagt, Mensch, ich habe heute wieder nichts gemacht. Dann kichern alle ein bisschen. Johann Heumerind kam aus Tallinn nach Tartu zum Studieren, im Ohr noch die Geschichten seines älteren Bruders, wie er und seine Freunde damals die Küche des Studentenwohnheims in eine Sauna verwandelt hatten, indem sie alle Öfen anheizten, die Ofentüren aufklappten und das Wasser auf die heißen Herdplatten schütteten. Aber in Johanns Studentenwohnheim hockten alle nur zum Lernen auf ihren Zimmern. Als Johann bei einem Fest in Tolstoi Nummer 3 landete, schlief er gleich eine Woche dort und zog dann ein. Es war, als hätte ich gleichzeitig ein Zuhause und die Freiheit gefunden. Johann Heumerind studiert 2 Fächer, aber keines so richtig. Er trägt sein letztes T-Shirt, weil die Waschmaschine kaputt ist, und eine Frisur mit harten Kanten und krausen Koteletten, die anderswo als untragbar gelten würde. Er nimmt sich die Freiheit, am Anfang des Satzes noch gar nicht zu wissen, wo dieser enden soll. Johann Heumerind sagt, dass er sich nichts Schöneres vorstellen könne, als an einem Sonnentag im Hof der Tolstoi-Villa zu sitzen und ein Bier in der Sonne zu trinken. Tatsächlich sieht man Johann aber ziemlich oft zwischen Holzschuppen, Tischtennisplatte und Wohnungstür schlendern, anscheinend auf der Suche nach etwas, von dem er selbst nicht weiß, was es ist. Und wenn eine Mitbewohnerin sagt, Johann, du könntest uns mal helfen, die Veranda aufzuräumen, dann redet Johann so lange darüber, wie man richtig aufräumt, bis am Ende niemand mehr Lust dazu hat. Aber die einfache Frage, wer er ist, bringt Johann Heumerind ins Stocken. Wer ich bin? Wenn man in die Uni geht, ist man ein Student. Aber ich gehe nicht oft in die Uni, also wer bin ich? Die Frage bleibt unbeantwortet. Johann Heumerind ist mit Merike Neudorf zusammen. Sie teilen sich 2 Zimmer in Apartment Nummer 1. Merike mit der puppensüßen Stimme, dem platinblonden Haar und dem Faible für Trickfilme. Sie spürt, dass sich die Welt außerhalb von Tolstoi Nummer 3 unheimlich schnell bewegt und dass selbst diejenigen, die hier eine Auszeit nehmen, das nicht ignorieren können. Sie spricht über dieses Gefühl. Ihre Schwester ist 1,5 Jahre älter, hat das Studium beendet und einen Freund. Sie sind verlobt, sie haben eine Wohnung, sie wollen ein größeres Auto und Kinder, bevor sie 25 sind, sagt Merike. Dann hält sie ein Männerhemd in die Höhe, das sie für eine Modenschau genäht hat. Sie hält den Kopf schief und zieht den Stoff gerade. Merike studiert Textildesign, nicht nur, aber auch, weil ihren Eltern diese Studienwahl nicht besonders gefallen hat. Merike Neudorf ist sich ganz sicher, dass sie jetzt nicht das Leben ihrer Schwester leben möchte, aber sie hat Angst, dass sie sich irgendwann dafür Vorwürfe machen wird. Ich fühle manchmal, dass ich hinter anderen zurückfalle. Was ist, wenn ich mit 30 oder 40 Jahren meine Entscheidung von heute bereue? Sie möchte demnächst nach Tallinn ziehen, vielleicht ein bisschen aufholen. Für den Moment aber trennt Merike die Naht an den Männerhemd wieder auf. Sie hat einen Ärmel mit der Naht nach außen angenäht. Ihr Freund Johann sagt, ich werde vielleicht irgendwann akzeptieren müssen, dass ich ein durchschnittlicher Mensch bin, aber nicht jetzt. Er sucht an diesem Tag lange jemanden, der mit ihm Tischtennis spielt, findet aber niemanden. Und als er des Suchens müde ist, gibt es ein Abendbrot aus Bier und Crackern. Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen werden wollte, blieb am Ende ohne seine Freunde im Nimmerland zurück. Er wollte für immer sorglos leben. Spät in dieser Nacht drängelt sich eine Gruppe vor einem der Kamine in Tolstoi Nummer 3. Johann fragt, hat jemand die Lampe in diesem Flur ausgetauscht? Tanell sagt, nein, das ist dieselbe Energiesparlampe wie bei deinem Einzug vor 2 Jahren. Johann schaut ein wenig verwundert zur Decke hoch, dann zuckt er mit den Achseln. Komisch. Mir erschien das Licht damals wärmer.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.